11.07.24, Israel im Krieg, Tag 279. Wir haben darauf gewartet, über 9 Monate, um endlich auch mal Ergebnisse von Untersuchungen zu bekommen. Untersuchungen, die wirklich ernst zu nehmen sind, was denn eigentlich am 7. Oktober schiefgelaufen ist. Von Seite Israels, wo war die israelische Armee? Wie kann es sein, dass dieses Massaker, dieses stundenlange Gemetzel, teilweise sogar tagelang an bestimmten Orten, wie kann es sein, dass die israelische Armee, die ja bekanntlich die beste Armee der Welt ist und der beste Geheimdienst Israels der Welt, wo waren all diese besten Dienste und Armeeeinheiten an jenem 7.10.? Wie kann es sein, dass so viele Menschen ermordet, misshandelt, vergewaltigt und entführt wurden? Heute wurde ein Ergebnis, ein Untersuchungsergebnis veröffentlicht von der Situation im Kibbutz Be'eri an der Gaza-Grenze auch. Auf Englisch wird es genannt Battle of Kibbutz Be'eri. Untersuchungsausschuss, der zu einem ganz klaren Ergebnis gekommen ist, sollte eigentlich niemanden hier wundern. Auch ich habe in diesem Podcast es schon mehrmals gesagt. Und das Ergebnis ist natürlich, dass die IDF ihrer Mission, die Bewohner des Kibbutz zu beschützen, dieser Mission ist sie nicht nachgegangen. Besser gesagt, die IDF hat versagt. Sie hat versagt an jenem 7.10. und deswegen kam es im Kibbutz Be'eri. Und das ist, wie gesagt, das ist der Ort, der untersucht wurde, weil dort wirklich schwierige Situationen stattgefunden haben. Allein im Kibbutz Be'eri, einer der Hauptschauplätze des 7. Oktobers, wurden 101 Zivilisten ermordet. 30 Geiseln wurden entführt, also 30 Menschen wurden in den Gazastreifen entführt. 11 von ihnen befinden sich bis heute im Gazastreifen. Am 7.10. wurden 31 Sicherheitskräfte Israels im Kampf gegen zeitweise 340 Terroristen. 340 Terroristen, stellt euch das kurz vor, maskierte, bewaffnete Männer, Terroristen, zu allem bereit, aus dem Gazastreifen, die plötzlich in einem Kibbutz unterwegs sind und dort Menschen ermorden. 31 Sicherheitskräfte sind im Kampf gegen diese Übermacht an Terroristen gefallen. Unter diesen 31, 23 IDF-Soldaten und Soldatinnen und zivile, also vom zivilen Einsatztrupp auch des Kibbutz und weitere 8 Polizisten, Offiziere der israelischen Polizei. Ich denke, bevor ich euch jetzt hier irgendwie das komplette Untersuchungsergebnis jetzt hier eins nach dem anderen vorlese, wie ich es ja manchmal so mache, wenn ich euch Dinge vorlese, würde ich in diesem Fall tatsächlich euch empfehlen, dass ihr euch das mit eigenen Augen anguckt und ganz gerne entweder, wenn ihr auf Google Battle of Kibbutz Be'eri eingibt, dann habt ihr da mehrere auf Englisch erschienene Artikel, jetzt schon in den letzten Stunden, sei es in der Jerusalem Post oder Ma'ariv oder in anderen Plattformen natürlich. Und auf der IDF-Seite auf Englisch, auch dort könnt ihr natürlich gerne das Ganze nachlesen unter www.idf.il/en. En für Englisch. Empfehle ich euch, weil hier natürlich auch ein Stück weit geschildert wird, was am 7.10. zumindest an einem zentralen Schauplatz, der ja auch die Gesamtsituation und Realität des 7.10. ein Stück weit widerspiegelt, dass ihr das euch anguckt und vielleicht ein Stück weit mehr versteht, wie schwierig der 7.10. hier war und nach wie vor in unser allen Köpfen und Herzen ist. Wenn wir ganz kurz ins Operative gehen, hat die israelische Armee im Gazastreifen 2 weitere bekannte Terroristen eliminiert. Wenn ich bekannt sage, klar, dass hier meine Nachbarn in Israel die folgenden 2 Namen nicht kennen werden, genauso wie ein Großteil oder alle von euch auch die folgenden Namen nicht kennen werden, aber in Armee- und Geheimdienstkreisen, die sich mit Zielen beschäftigen. Das heißt, Hamas und islamische Dschihad, Zielpersonen, die man gezielt aus dem Weg schaffen möchte, da gibt es natürlich eine ganze Reihe an Namen, Gesichtern, Profilen, Aufgaben, Positionen, die man natürlich gesammelt hat in den verschiedenen Einheiten, allen voran natürlich der Militärgeheimdienst Israels, der da Tag und Nacht seit dem 7.10., ja eigentlich lange vor dem 7.10., aber insbesondere auch nach dem 7.10. hier natürlich liefern muss. Wer sind die Hauptakteure im Gazastreifen der verschiedenen Ränge, die man beseitigen muss? Und so wurden in den letzten Tagen zwei weitere Terroristen beseitigt. Ein Mann namens Hassan Abu Kaik. Er war der Chef der operativen Sicherheit in der inneren Sicherheitseinheit im zentralen Gazastreifen der Hamas, also der Hamas des zentralen Gazastreifens. Ihr wisst, die Hamas ist ja die führende Terrororganisation im gesamten Gazastreifen gewesen und sie ist es in Teilen des Gazastreifens nach wie vor. Und sie haben natürlich das gesamte Gebiet sowohl im bewaffneten Flügel als Wald als auch zivile Administration aufgeteilt. In Nordteil, zentraler Teil, südlicher Teil, jede Stadt, jeder Ort hat seine Hamas-Abteilungen und Einheiten. Und wenn wir über den zentralen Gazastreifen reden, reden wir über Nusayrat und wir reden über El Burej, Dir El Balach. Das ist die Gegend, wo wir jetzt auch in den letzten ein, zwei Monaten mit der israelischen Armee im Einsatz sind. Hassan Abu Kaik wurde gezielt eliminiert, genauso wie Nasser Mehana. Und er war ein Teamchef im Militärgeheimdienst der Hamas. Mag für den einen oder anderen von euch komisch klingen, wenn ich sage Militärgeheimdienst, weil im Endeffekt, wenn wir über Terrororganisationen reden, stellen sich die meisten irgendwelche IS-Typen vor, die von irgendwo gekommen sind, plötzlich irgendwie die Kalaschnikow in die Hand nehmen und Lust haben, Selbstmord zu begehen und möglichst viele mit in den Tod zu ziehen. Und einfach irgendwie irgendwo um sich ballern. Also mehr oder weniger nicht wirklich organisiert, nicht wirklich strukturiert und ganz sicherlich nicht vergleichbar mit einem Militär eines Staates. Doch hier täuscht ihr euch, weil diese Terrororganisation, sei es Hamas oder die Hisbollah im Libanon, das sind eigentlich mit großen Armeen, mit ernstzunehmenden Armeen, vergleichbare Systeme in Sachen Hierarchie, in Sachen Aufbau, in Sachen Struktur, in Sachen Kommandos, wie die Abläufe innerhalb der Organisation sind, die verschiedenen Ränge, die Dienstränge natürlich und die Befehlsstruktur und alles, was man eigentlich aus einem Militär kennt, gibt es bei der Hamas und bei der Hisbollah auch. Und somit haben diese Terrororganisationen auch interne Militärgeheimdienstabteilungen. Nasser Mehana war einer der kleineren Chefs dort innerhalb des großen Militärgeheimdienstapparates der Hamas und somit auch einer, der beseitigt werden musste und beseitigt wurde. Es gibt sehr viele Namen natürlich, die niemanden hier auch in Israel etwas sagen, die nur dem Militärgeheimdienst und dann natürlich den Kommandoeinheiten Bekannte, die dann den Zugriff starten, die gezielte Eliminierung vornehmen. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Namen. Und das Ziel ist natürlich, solange dieser Krieg anhält, dass man sie einem nach den anderen ausschaltet. Ihr wisst, dass die Situation mit dem Gazastreifen und dem Libanon ist ja mehr oder weniger so geblieben wie vorgestern und wie letzte Woche und wie vor einem Monat. Also große Entwicklungen gibt es in der Hinsicht nicht, weil die Geiseln sind nach wie vor dort, die Terroristen versuchen nach wie vor Israel gezielt anzugreifen aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon. Yihya Sinwar ist immer noch nicht auf allen Vieren aus einem Terrortunnel rausgezogen worden. In dem Sinne, diese operativen Situationen, wie jetzt diese gezielte Eliminierung von diesen zwei Terroristen der Hamas, das geht an den meisten Menschen, auch hier in Israel, das geht an den Menschen vorbei, genauso wie in Deutschland. Das ist eigentlich überhaupt nicht im Fokus, dieses, nennen wir es mal das Taktische. Es geht der Welt eigentlich in erster Linie ums Strategische, um den Day After und vor allem, was ist jetzt eigentlich endlich mit Ruhe und mit Frieden und so weiter. Da haben die Leute größtenteils die Geduld verloren. Auch hier in Israel wünschte man sich natürlich wieder Ruhe, doch nicht, solange 120 Menschen hier aus Israel, die entführt wurden, sich in Händen und Tunneln und Wohnungen der Terroristen und Zivilisten des Gazastreifens befinden. Die Hoffnung ist, dass wir irgendwann mal den Tag erleben werden, wo wirklich alle 120 lebend wie nicht lebend freikommen werden, auf welchem Weg auch immer, und wir endlich dieses riesige Trauma des 7.10. ein Stück weit wieder verarbeiten können. IDF-Chef war im Norden, Herzi Halevi, und hat die folgende Message den Truppen auf den Weg gegeben, und das möchte ich euch jetzt hier ganz kurz, um den operativen Teil damit abzuschließen, auch euch auf den Weg geben. Regt zum Nachdenken an, die folgenden Worte, die er gesagt hat, auf Englisch: When your enemy is struggling, don't turn around. Make it more difficult for them. Make it more difficult for them. Auf Deutsch, mehr oder weniger, wenn dein Feind am Struggeln ist, also irgendwie Schwierigkeiten hat, dreh dich nicht weg, sondern mach es noch schwieriger für ihn. Mach es noch schwieriger für ihn. Ja, das klingt optimistisch, muss ich sagen. Das klingt danach, dass der IDF-Chef da definitiv im Gefühl hat und wahrscheinlich auch das Wissen hat, weil er natürlich da auch viele Dinge innerhalb der IDF zugespielt bekommt von den verschiedenen Einheiten und Kommandeuren, was die Situation eigentlich der Hamas ist, was die Situation der Hisbollah im Libanon ist, und dass wir eventuell jetzt in eine Situation gekommen sind nach über 9 Monaten Krieg, wo wir eventuell langsam immer stärker den Hammer sowohl im Gazastreifen als eventuell auch im Libanon so langsam, aber sicher, eventuell, hoffentlich, den Hammer in die Hand nehmen können und die Terroristen sich langsam, aber sicher, von meiner Seite aus, so schnell wie möglich, je mehr, desto besser ins Defensive begeben und nicht mehr aktiv es schaffen werden, Israel zu beschießen und nicht mehr aktiv es schaffen werden, sich wirklich zur Wehr zu setzen und dann dadurch natürlich sie dann einlenken werden, die Hisbollah Ruhe geben werden, nicht mehr schießen werden und eventuell sich hinter den Litani-Fluss begeben werden und die Hamas aufgeben werden. Glaube ich nicht, sie werden nicht aufgeben, aber dass zumindest der Beschuss komplett eingestellt wird und sie einem Abkommen zustimmen werden. Ein Abkommen, das von israelischer Seite dem Opfer des 7. Oktober vorangebracht werden muss. Es müssen die Bedingungen sein, die Hauptbedingungen müssen von uns kommen und die Hamas muss irgendwann einlenken. Ich war gestern in München. Ich bin eingeladen gewesen für einen 24-Stunden-Besuch. Bin heute, jetzt vor kurzem erst, hier in Israel gelandet wieder. Und hatte somit 24 Stunden in München. Warum? Weil die IKG, die israelitische Kultusgemeinde, mich eingeladen hatte, nach München zu kommen. Und das, obwohl ich vor 2 Monaten auch in München war, zum Tag, dem Unabhängigkeitstag, dem Yom HaAtzmaut, wo ich innerhalb der IKG eine Rede halten durfte, vor ungefähr 500, 600 Gästen. Das war wirklich ein schönes Event. Und als ich jetzt vor kurzem die Anfrage bekommen habe, noch einmal nach München zu kommen, weil in München man eine große Solidaritätskundgebung planen würde, habe ich natürlich auch zugesagt, weil ich gerne komme, wenn Team 1 sich sammelt und dann auch mal die Gelegenheit bekomme, vor Ort Team 1 in die Augen zu gucken und Support zu geben, so wie viele von euch mir jeden Tag auf eure Weise über Mail oder über Messenger, über was auch immer, mich supporten mit meinem Einsatz. So bin ich nach München geflogen und habe an diesem Event gestern teilgenommen, dort am St. Jakobsplatz, war gut besucht, um die 500 Menschen, habe ich gehört. Ich selber saß mit dem Rücken zu einem Großteil der Menschen, habe die Menschen erst wahrgenommen, als ich dann nach ungefähr 2 Stunden auf die Bühne gehen durfte. bevor ungefähr 10 andere Redner tatsächlich geredet haben, der verschiedensten politischen Richtungen und auch Nicht-Politiker, Charlotte Knobloch, die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde, die bekannte Charlotte Knobloch hat natürlich das, die Veranstaltung eröffnet. Zwei Personen, die mich besonders gestern von den vielen Rednern, die mich besonders angesprochen haben, waren einmal der FDP-Chef Bayerns, der Vorsitzende Martin Hagen. Ein guter Mann, der wirklich sehr charismatisch auf der Bühne genau die richtigen Worte gefunden hat. Also Martin Hagen ist auf jeden Fall Team 1. Und Christian Springer, ein Kabarettist und Autor aus München, den ich natürlich auch nicht kannte bis gestern, der auch mit einer extrem starken Rede kam und wirklich es Spaß gemacht hat, ihm zuzuhören, weil das war auch alles Team 1. Und dann durfte ich auf die Bühne gehen und viele von denen, die im Publikum standen, die kurz bevor ich überhaupt zum Event kam, mich abgefangen haben. Es gab unter denjenigen, die dort waren und auch wahrscheinlich jetzt hier zuhören, einige, die tatsächlich meinem Podcast followen und mir gesagt haben, wir sind Team 1. Das hat mich sehr gefreut, aber es waren halt ungefähr 10, vielleicht 15, die mich auf dem Podcast angesprochen haben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sehr, sehr viele, die mir hier zuhören, nicht in München waren. Und ich will euch natürlich nicht voranhalten, was ich da auf der Bühne gestern von mir gegeben habe. Und bitte, bevor ich noch einmal mehr oder weniger das wiedergebe, was ich gestern in München auf der Bühne gesagt habe, bevor ich damit anfange, bitte ich bei den 10, 15, die gestern da waren, bitte ich jetzt schon mal um Entschuldigung, dass ihr euch jetzt noch einmal das anhört, was ihr gestern schon gehört habt, oder ihr könnt euch auch ausklicken. Gestern auf der Bühne erstmal natürlich mit einem kleinen Witz angefangen, weil tatsächlich mit der Frau Knobloch hatte ich eigentlich vereinbart, ich komme nach München und das Wetter ist bitte gut. Und dann kam ich nach München und das Wetter war mittags auch wirklich gut, aber am Abend um 18 Uhr hat es dann plötzlich geregnet und ich stand in der Pfütze. Und ich habe dann natürlich als erstes gesagt, der Deal war, ich werde von Sonnenschein Deutschlands empfangen. Und das ist der Deal, wenn ich komme. Und jetzt sehe ich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Und das hat natürlich den einen oder anderen zum Schmunzeln gebracht. Und dann habe ich die folgenden Worte von mir gegeben gestern. Heute ist der 10.7., also wir reden hier über gestern. Heute ist der 10.7. Das Massaker, Kriegsbeginn, fand am 7.10. statt. 10.7., 7.10., 10.7., 7.10. Hier in Deutschland sind die meisten Menschen schon mit dem Kopf viel weiter nach vorne, fertig mit dem 7.10. Das ist Old News, damit beschäftigen sich die meisten doch nicht mehr. Man lebt sein Leben weiter. Doch in Israel ist heute nach wie vor eigentlich auch der 7.10. Wir sind irgendwie in Israel in der Zeit stehen geblieben. Und das liegt an mehreren Dingen. Zum einen natürlich das Massaker des 7.10., was nicht einfach mal so ein Mordanschlag war, sondern tatsächlich die Situation, diese stundenlangen Situationen, die hier so viele Menschen, über 1200 Menschen, die ermordet wurden, unzählige, die verletzt wurden und das auf grausamste Weise natürlich, zerstückelt, verbrannt, vergewaltigt neben ihren Liebsten. Also all diese ganzen entmenschlichen und demütigenden Situationen, das ist natürlich eine Sache, die ganz, ganz tief bei uns im Herzen sitzt, eine ganz, ganz tiefe Wunde. Zum Zweiten natürlich, dass nach wie vor 120 Geiseln sich im Gazastreifen befinden, muss ich hier niemanden erklären, dass das natürlich nach wie vor ein nationales Trauma ist, über das wir unbedingt hinwegkommen müssen. Und zum Dritten, und hier komme ich natürlich, wenn ich in München bin, hat das in erster Linie auch mit euch zu tun, der global explodierte Antisemitismus, der Judenhass, überall auf der Welt, der seit dem 7.10. seine Fratze offenbart hat. Professor Michael Wolfson hat es vor kurzem in einem Interview in der Welt gesagt. Der Titel hieß, Das, der 7.10. Hat den Antisemiten grünes Licht gegeben. Doch wer sind all diese Antisemiten, von denen wir immer reden? Gibt es irgendjemanden hier im Publikum, der jemanden kennt, der Antisemit ist? Ich kenne keinen. Ich kenne keine Antisemiten. Weil niemand von sich eigentlich denkt, dass er Antisemit sei. Das ist eine interessante Feststellung. Irgendwie ist niemand Antisemit. Und wenn man in Deutschland die Menschen fragt, wer sind eigentlich diese Antisemiten, von denen die ganze Zeit die Rede ist? Und wenn man dann die deutsche Bevölkerung kurz platt einfach mal in zwei Gruppen aufteilt, die mit und die ohne Migrationshintergrund, dann kommt oft aus der deutschen Ecke ohne Migrationshintergrund, kommt oft der Spruch, wir Deutschen haben aus der Vergangenheit gelernt, die wahren Antisemiten hier in Deutschland, die Probleme verursachen, das sind die Migranten, das sind die Muslime, die wir hier jetzt seit Jahrzehnten ins Land geholt haben, die ihren Antisemitismus nicht abgelegt haben. Und wenn ich mit Deutschen, mit muslimischem Background oder muslimische Deutsche rede und über Antisemitismus frage in den letzten Jahren, kommt oft die folgende Äußerung. Wir Muslime, ja, stimmt, generell gibt es ein Problem mit Israel, da gibt es sehr viele Vorurteile, aber wir sind in der Regel keine Antisemiten. Wir haben, wie gesagt, ein Problem mit dem Staat Israel. Die wahren Antisemiten in Deutschland jedoch, das sind die Deutschen. Das sind die Deutschen, die eben nicht aus ihrer Vergangenheit gelernt haben. Das ist interessant, weil der Ball, wenn wir bei Fußball sind, kurz vor dem EM-Finale, der Ball wird irgendwie immer dem anderen zugespielt. Niemand ist verantwortlich für den Dreck. Niemand ist verantwortlich für den Hass. Es sind immer die anderen. Doch wer kennt eigentlich auch wirklich Juden? Weil Antisemiten kennt niemand. Wer kennt eigentlich Juden? Und aus meiner eigenen Erfahrung der letzten 5 bis 10 Jahre, insbesondere mit meinen Büchern, wenn ich an Schulen war in Deutschland und das im gesamten Bundesgebiet und dort mit unzähligen Schülern und Schülerinnen in Kontakt und ins Gespräch kam und immer wieder auch gerne gefragt habe, wer in eurem Bekanntenkreis, gibt es da Juden, habt ihr jüdische Freunde? In der Regel von 100 Kids sagen zwischen 0 und 3, dass sie irgendwie mit Juden, einen Juden kennen oder schon mal mit Juden einen Kontakt hatten. Von 100 Kindern zwischen 0 und 3. Das heißt, allerhöchstens in der Regel bis 3% der Schüler, die irgendwann einmal etwas mit jüdischem, also Kontakt hatten. Ich kann mich an eine Situation erinnern in Halle an der Saale, wo ganz hinten an der letzten Reihe ein Junge saß. Als ich gefragt habe, wer von euch kennt Juden, hat er direkt die Hand in die Luft gehoben und war komplett begeistert, dass er Juden kenne. Habe ich natürlich nachgehakt, sag mal, wen kennst du denn da? Und dann hat er irgendwie erzählt, sein Vater, der ja geschieden ist, der hat eine neue Freundin und die neue Freundin, die hat irgendwie einen Verwandten und der ist irgendwie hat einen Mitarbeiter und da ging das irgendwie über 17 Ecken und da haben auch schon viele Kids in der Klasse gelacht, weil das heißt nicht wirklich, dass man einen Juden kennt. Ja, das ist die Situation an Schulen. Und was ich auch immer gerne an Schulen in den letzten Jahren gemacht habe, ist, dass ich die Schüler und Schülerinnen aufgefordert habe, jetzt mal ganz kurz leise zu sein, weil ich würde jetzt gerne ein Wort in den Raum werfen und dann möchte ich 10 Sekunden euch Zeit geben, euch Kids, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr eure Emotionen, eure Gefühle zu diesem Wort einfach mal freien Lauf lässt. Und dann, wenn ich frage, mir ganz ehrlich sagt, was sind die ersten Gedanken, die euch bei diesem folgenden Wort in den Kopf gekommen sind? Dann herrscht Ruhe. Alle sind gespannt, welches Wort der Arie jetzt in den Raum werfen wird. Und ich sage, Jude. Und ich warte. Und ich sehe, wie alle nachdenken. Und nach 10 Sekunden frage ich, gibt es Freiwillige? Wer würde mir gerne erzählen, was ihm in den Kopf gekommen ist? 4 von 5 Antworten in der Regel handeln von toten Juden. Tote Juden, sei es Auschwitz, sei es Konzentrationslager, sei es irgendwas mit Hitler, sei es Stolpersteine, sei es Gedenkveranstaltungen. 4 von 5 Antworten, wenn man Jude sagt in Deutschland, da denken die Jugendlichen an tote Juden. Und die 5. von 5 Antworten hat zu tun nicht mit toten Juden, sondern in der Regel mit bösen Juden, mit den Israelis und was sie denn dort im Nahen Osten alles so anstellen. Und diese bösen Juden, die müsse man doch bekämpfen. Und das passiert seit dem 7. Oktober, weil, wie Michael Wolfson gesagt hat, das grüne Licht wurde gegeben. Und es gibt insbesondere 2 Einsätze, 2 Gruppen, die besonders fies auffallen. Das ist einmal die linksintellektuelle Wissenschaftler, teilweise Politiker, Akademie. Ihr seht, was an den Unis los ist, in den Medien. Also alles, was aus dem linken Spektrum kommt, wo auch oft Täter-Opfer-Umkehr gemacht wird, die sind im Einsatz komplett gegen Israel und somit auch oft gegen Juden. Antisemitismus, den sie natürlich oft als Israel-Kritik tarnen. Ein Blick in den Spiegel oder in die Zeit reicht, um zu sehen, wenn da von Vernichtungsfeldzug Israels gesabbert wird oder wenn man sich die Sendung von Markus Lanz letzte Woche anschaut, welche Leute dort saßen, außer Michael Wolfson, die wirklich von einem Großteil der jüdischen Gemeinde hier in Deutschland überhaupt nicht widerspiegeln, was die jüdische Gemeinde wirklich fühlt und denkt und weiß. Und dass das eigentlich böse Absicht ist von der Markus-Lanz-Sendung, könnte man sagen. Oder wenn man sich den Tweet auf X, früher Twitter, anguckt, des Auswärtigen Amtes, wo gestern das Auswärtige Amt beziehungsweise am 10.7., also gestern während meiner Rede, getwittert hat, dass Israel, die israelische Armee, schon wieder eine Schule im Gazastreifen angegriffen hat, schon wieder Kinder getötet hat und dass das endlich aufhören müsse und dass eine Untersuchung da in die Wege geleitet werden sollte. So, also. Da kriegt man natürlich im Gefühl, hier wieder Israel am Töten, Israel am Machen, dass statt die Hamas irgendwie in die Verantwortung zu ziehen. Und das im Endeffekt führt auch zu Judenhass und Antisemitismus weltweit. Das ist die linke Ecke. Die 2. Gruppe, die natürlich jetzt in den letzten Monaten auch heftig auffällt, sind die radikalen Muslime, muslimische Extremisten. Überall auf der Welt natürlich, auf Kundgebungen, an Unis, im Internet, wo auch immer, die tatsächlich from the river to the sea, Palestine will be free, ernst meinen. Und was meinen sie damit? Einzig und allein einen Völkermord an den Juden. Für die Juden hier im Nahen Osten gibt es ihrer Ansicht nach keinen Platz. Sie sind nicht für eine 2-Staaten-Lösung, auch nicht für eine 3-Staaten-Lösung, ganz sicherlich nicht für Freundschaft und Frieden, sondern sie sind für Völkermord an den Juden. Und das seit dem 7. Oktober, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden, aus der linken Ecke und aus der radikalen muslimischen Ecke. Und das ist bedauerlich, weil diese From-the-River-Spinner, die meinen das wirklich ernst. Und ich sage das mit vollstem Wissen, nicht nur, weil ich in Israel seit vielen Jahren natürlich meine Erfahrungen gesammelt habe, sondern damals schon in Berlin auf der Straße und auch in der 9. Klasse auf dem Diesterweg-Gymnasium, als ich neben meinem besten Kumpel saß, der ursprünglich aus Indien stammt und er natürlich keine Ahnung hatte, dass ich jüdischen Background hatte, so wie ich keine Ahnung hatte, dass er muslimischen Background hatte. Für ihn bin ich ein Iraner in Deutschland, er war für mich ein indischer Deutscher. Bis an jenem Tag, als wir im Deutschunterricht ein Buch gelesen haben, wo ein kleiner jüdischer Junge sich verstecken musste vor den Nazis und mein bester Kumpel, mein bester indischer, in Deutschland geborener Kumpel mir ins Ohr geflüstert hat, alle Juden sollten getötet werden. Und ich ihn daraufhin verwundert angeguckt habe und gefragt habe, wieso sagst du sowas? Und er dann gesagt hat, weil sie unsere Feinde sind. Und ich dann Was meinst du mit unsere Feinde? Naja, wir Muslime, sie sind die Feinde von uns, uns Muslimen. Dann habe ich gesagt, ich bin aber kein Moslem. Wie, du bist kein Moslem? Du bist doch aus dem Iran. Ja, meine Eltern sind aus dem Iran, stimmt, ich bin hier in Deutschland geboren, aber wir sind keine Muslime, wir sind Juden. Das kann nicht sein. Du kannst kein Jude sein. Weißt du wieso? Erstens, weil ich Juden aus der Ferne erkenne. Und zweitens, du bist mein Freund. Du kannst kein Jude sein. Du bist mein Freund. Als er danach verstanden hat, dass ich wirklich ein Jude bin, hat er die Freundschaft zu mir gekündigt. Wir haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen und er ist im Wedding, im Berlin-Wedding rumgelaufen und hat alle gegen mich aufgehetzt, den Juden im Wedding. Dieser Hass, der in einem 13-, 14-jährigen, aus Indien stammenden Jungen, der in Berlin geboren und aufgewachsen ist, das sitzt ganz, ganz tief. Deswegen, dass dieses From the River to the Sea, Palestine will be free, oder von ihnen aus sogar, die Welt will be free von Juden, das meinen die ernst. Der 7. Oktober hat für mich natürlich auch vieles verändert. Ich habe die Welt aufgeteilt in drei Teile, wie bei einem Fußballspiel. Und ihr Podcast-Hörer jetzt wisst natürlich, was kommen wird. Team 1, das seid ihr hier jetzt natürlich auf der Solidaritätskundgebung, die für Juden, für Israel, für Solidarität, für die Geiseln auf die Straßen geht, kämpfen, im Einsatz seid. Das seid ihr, das ist Team 1. Ihr steht gegenüber oder wir stehen gegenüber Team 2. Team 2 sind die Antisemiten, die überall aus ihren Löchern und Tunneln gekrochen sind, insbesondere seit dem 7. Oktober. Und dann gibt es die Zuschauertribüne. Und die Zuschauertribüne, die wollen wir erreichen. Nicht nur für die Juden und Israel, sondern auch für euch hier in Deutschland. Warum? Weil viele in Team 2, die in der Regel auch gewaltbereit sind, brutal sind, zu allem bereit sind, keine Hemmung haben, auch gerne mal mit dem Messer zustechen oder Schlimmeres. Die sind nicht nur Feinde von Juden und Israel, sondern oft, und das wisst ihr hoffentlich mittlerweile, sie sind oft auch Feinde Deutschlands, oft auch Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundstruktur, der Werte in Deutschland, das System in Deutschland. Das ist vielen von ihnen, nicht allen, aber oft sind sie auch all diesem, wofür ihr hier steht und lebt, eure Freiheit ist ihnen auch irgendwo Feind. Deswegen ist ein Einsatz gegen Team 2, die Zuschauertribüne aufs Boot in Team 1 holen, ist im Endeffekt auch wichtig für euch, für Deutschland, für eure Kinder mit Blick in die Zukunft. In Israel sagen wir Yachad Nenatzeach. Yachad Nenatzeach heißt auf Deutsch, gemeinsam werden wir siegen. Wenn wir über gemeinsam reden, ihr seid Teil von gemeinsam. Team 1, danke. Danke, dass ich heute zu euch sprechen durfte hier in München. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.